Der Pfarrer predigt immer wieder ewig lange und findet einfach kein Ende. Leise ergreifen einzelne Kirchenbesucher schon die Flucht. Sogar die gläubige Frau Huber schleicht sich heimlich aus der Kirche. Ihr Mann wartet schon da schon seit 10 Minuten vor der Kirchentür und fragt der Leiter, na, ist der Pfarrer jetzt also endlich am Ende? Am Ende ist er schon lang, sagt sie, aber er hat trotzdem weiter gepredigt. Die Ewigkeit, wie lang ist die Ewigkeit? Das kommt ja auf das Auge des Betrachters an. Manfred Nebs hat uns schon hineingenommen, vielen Dank. Ich würde zum Beispiel das als eine Ewigkeit empfinden, wenn ich eine Oper mir angucken müsste. Ja, die gucke ich vielleicht so 7:45 auf die Uhr, wenn sie um 8 angefangen hat, so nach gefühlten 3 Stunden und es ist erst 7:45. Andere würden es genießen. Dann kann die Ewigkeit eigentlich gar nicht lang genug sein. Das gibt's ja auch. Dass man einfach an etwas Freude hat und sich wünschen würde, ach, wenn das jetzt bitte ewig so weitergehen könnte. Ich hoffe, dass das noch nicht so lange her ist, dass Sie so etwas erlebt haben. Jemand schrieb auf die Frage, wie lang ist die Ewigkeit? Wenn du mal ungefähr eine Vorstellung davon bekommen möchtest, dann geh mit meiner Ex shoppen. Oder jemand wird vom Tod angesprochen. So, es ist soweit. Du hast jetzt noch einen letzten Wunsch frei. Na gut, sagt er. Ich würde gern die Eröffnung des Berliner Flughafens mitbekommen. Tja, sagt er, seitdem lebe ich ewig. Wir denken ja zumeist bei Ewigkeit an eine sehr lange Zeit. So gebrauchen wir das. Das kommt uns dann viel zu lang vor. Ich möchte uns in 3 Aspekte hineinnehmen, die mich in Bezug auf diese Frage bewegt haben. Denn wie lang ist die Ewigkeit, ist erstens eine herausfordernde Frage. Zweitens eine wichtige Frage. Und drittens eine persönliche Frage. Zuerst also eine herausfordernde Frage. Man kann Ewigkeit ja, wenn es um unser Zeitempfinden geht, so oder so erleben, haben wir gerade besprochen. Schöne Momente, die lieber nicht vergehen sollen und andere, bei denen es einem vorkommt, man wird alt dabei. Da schreibt einer davon, wie lange dauert die Ewigkeit? Ich stelle diese Frage für mich jeden Tag, wenn jemand irgendwas von ewig redet. Wie lange dauert das eigentlich? Geht das dann weiter und weiter und weiter und weiter und weiter? Es muss doch auch mal irgendwann aufhören. Und da gibt es ja diese berühmte Geschichte von den Gebrüdern Grimm, das Hirtenbüblein. Da wird das Hirtenbüblein, das angeblich so weise sein soll und sich auch als so weise erweist, dass niemand darüber hinauskommt, wird vom König vor 3 Aufgaben gestellt, 3 Fragen muss es beantworten. Und die dritte davon lautet, wie viele Sekunden hat die Ewigkeit? Da sagt es, in Hinterpommern liegt der Demantberg. Der hat 1 Stunde in die Höhe, 1 Stunde in die Breite und 1 Stunde in die Tiefe. Dahin kommt alle 100 Jahre ein Vöglein und wetzt sein Schnäbelein daran. Und wenn der ganze Berg abgewetzt ist, dann ist die erste Sekunde von der Ewigkeit vorbei. So kann man das beantworten. Und doch verbinden wir ja auch etwas anderes mit der Ewigkeit. Nämlich die Vorstellung davon, dass es nach dem, was wir hier erleben, noch etwas anderes geben könnte. Das ist zwar recht außer Mode geraten in unserer westlichen Welt, aber ja in anderen Gebieten, wo andere Religionen herrschen, zutiefst eine wichtige Frage. Man kommt ja heute bei uns auch auf die Idee, man könnte ja auch so im Rat der Wiedergeburt aufgehen und fragt dann jemanden, sag mal, sind wir uns nicht schon mal am Hof des Pharao begegnet? Nee, das kann gar nicht sein, ich bin als Hexe verbrannt worden. Ne, also da kommen so interessante Dinge dann. Und da bricht die Frage auf, und das ist eben eine herausfordernde Frage auch in diesem Sinne, was ist denn nun mit dem Leben nach dem sogenannten Tod? Woody Allen, der Schauspieler und heute Regisseur, hat ja mal gesagt, ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich möchte nur nicht dabei sein. Und es versuchen ja gerade in Amerika, dort im Silicon Valley besonders, Milliardäre inzwischen durch Forschungen den Alterungsprozess zu beenden, den biologischen Jungbrunnen zu knacken, die Grenze des natürlichen Lebens zu überwinden. Man tut auch manchmal so, als sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis man das Alterungsgen irgendwie entfernen kann. Allerdings, was kommt dann? Wenn es keinen Tod mehr gibt, was wird dann aus dem Planeten Erde? Vielleicht Angela Merkel im Jahre 2105 und wir feiern die 100-jährige Kanzlerschaft. Naja, Woody Allen sagte auch noch, die Ewigkeit dauert lange, besonders gegen Ende. Was ist denn nun überhaupt Ewigkeit? Sie möchten vielleicht auch eine ganz einfache Antwort jetzt von mir dazu hören. Ich soll Ihnen das mal schnell erklären. Ich muss Ihnen gestehen, das kann ich nicht. Denn ich hänge in Raum und Zeit fest. Für mich gibt es nichts anderes, wie für Sie auch, dass ich mich in bestimmten Dingen bewegen kann, den Raum, und dass bei mir alles jetzt schon wieder vorbei ist, was vorher war. Und das, was noch nicht ist, auch noch nicht ist. Da hänge ich drin fest, in Raum und Zeit. Ewigkeit ist für mich schlichtweg nicht vorstellbar. Dafür bin ich, man könnte jetzt sagen, zu klein. Da es aber um keine Größenordnung geht, hat das gar nichts mit Größe zu tun. Es ist schlichtweg eine ganz andere Dimension. Und dazu reicht meine, Sie können sich anschließen, wenn Sie möchten. Sie können mir auch gerne sagen, bei mir ist das anders. Meine Vorstellungskraft reicht dafür nicht, mir zu denken, dass zum Beispiel etwas endlos sein könnte. Wenn es diese Dimension gibt, die über unsere Welt hinausgeht, dann kann uns darüber ja nur jemand etwas sagen, der in dieser anderen Dimension lebt. Deswegen gucke ich ja bei den wesentlichen Fragen des Lebens in die Bibel. Oder sagen wir mal so, ich beschäftige mich immer wieder damit, an jedem Tag, nicht weil ich das beruflich mache, das habe ich schon gemacht, bevor ich es beruflich gemacht habe, sondern weil ich gerne wissen möchte, was im Leben wirklich zählt. Und auch bei dieser Frage. Ich bin als ehemaliger Naturwissenschaftler sehr interessiert an solchen Dingen und möchte auch gerne etwas kennenlernen, was ich von mir aus noch nicht habe. Und da wird uns in der Bibel Gott als der Ewige beschrieben. Das ist schlichtweg sogar an mancher Stelle sein Name. Neulich habe ich bei einer Fortbildung einen Theologen getroffen, der findet, dass der Name Gott, was ja kein Name ist, sondern nur eine Bezeichnung von etwas, im Deutschen so einen schlechten Klang hat, wenn man es mal ausspricht, dass er deshalb das, was wir Gott nennen, diese Person ohnehin nur der Ewige nennt. Weil er das in der Bibel eben auch so findet. Gott ist ja ein germanischer Ausdruck. Das war für mich sehr interessant. Seitdem bewegt mich das auch. Er wird uns beschrieben als das Alpha und das Omega. Das sind der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Das heißt, er ist am Anfang und er ist am Ende. Das wird dann auch bei den biblischen Beschreibungen dazugesetzt. Der erste und der letzte. Der Anfang und das Ende. Womit ja wohl ausgedrückt werden soll, dass Gott, bevor es diese Welt gab, schon da war. Und dass Gott auch, wenn es diese Welt gegeben haben wird, noch da sein wird. Das wiederum entzieht sich schon wieder meinem Vorstellungsvermögen. Wie soll denn das bitte gehen? Deswegen bin ich da sehr beschränkt. Ich halte das aber auch grundsätzlich im Leben meinen Fußballjungs, die ich da trainiere, und dem einen Mädchen, versuche ich das immer wieder nahezubringen. Das ist ja immer wieder wichtig zu entdecken, was kann ich? Was kann ich aber auch nicht? Ich sage Ihnen immer, Man muss nicht alles können, das ist fürs Leben gar nicht wichtig. Viel wichtiger ist, dass man einschätzen kann, was man kann und was man nicht kann. Damit man es dann einsetzt oder sich eben auch nicht zu irgendwas versteigt, was man gar nicht schaffen kann. Und da ist für mich die Grenze. Nun wird uns aber beschrieben in der Bibel, dass dieser Gott, der alles umgreift, der uns auch sagen könnte, was vorher und was hinterher und so weiter da so war und ist, dass der in seinem Sohn Jesus Christus in Raum und Zeit eingetreten ist. Das ist ja eine Erfindung Gottes, Raum und Zeit. So glaube ich das. Ich halte es nicht für eine Erfindung der Evolution, muss ich gestehen. Man kann zwar Evolution und christlichen Glauben auch zusammendenken, aber auch das wäre nur in Raum und Zeit gedacht. Da steckt noch ein anderer dahinter. Und der ist in Raum und Zeit eingetreten, Mensch geworden, greifbar für uns, hat in unseren Verhältnissen gelebt, auch in dieser Beschränkung, obwohl er das andere dann auch kannte. Er hat uns verständlich gemacht, was wir wissen müssen. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles wissen oder etwa erfahren könnten, wenn wir nur genügend lesen und uns merken könnten auch noch. Und in der Bibel sind die Begriffe, da haben uns ja Menschen aufschreiben lassen, was sie mit Gott erlebt haben, was sie mit Jesus Christus erlebt haben, da sind die Begriffe tatsächlich manchmal die Beschreibung für eine lange Zeitdauer, aber eben doch für Zeit. Ich bezeichne das dann immer mit dem Wort immer. Das ist für mich noch in der Zeit, immer. Es kann auch die Urzeit beschreiben, die schon lange her ist. Es kann auch ein Zeitalter beschreiben. Und es kann auch tatsächlich, und das kommt oft vor, wenn es dort heißt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann eben auch etwas beschreiben, was über uns so weit hinausgeht, dass wir nur sagen können, aha, Gott hört also niemals auf. Es ist dann vielmehr auch der Begriff für die Welt Gottes, die jetzt nicht irgendwo in unserer Welt sein muss. Wir sehen sie einfach nicht. Das ist wiederum die Grenze. Wir bekommen davon nichts mit, außer Gott tritt uns entgegen. Und so ist das hebräische Denken, was im Alten Testament der Bibel ja die Sprache bestimmt, eben ein anderes als unser griechisches Denken. Wir denken Zeit wie auf einem Lineal. Geburt. 5. Lebensjahr, 10. Lebensjahr, 15. Lebensjahr, 20. Lebensjahr. So denken wir uns Zeit. Und ich kann noch davon erzählen, na, ich meine, ich habe etwa, aus dem 5. Lebensjahr habe ich wahrscheinlich noch Erinnerungen, da sind wir mal weggezogen und ich habe meine Freunde verloren, das war furchtbar, das weiß ich noch. Das war einmal. Da kann ich drauf zurückblicken. Ist heute aber nicht mehr. Oder was gestern war. Ich weiß allerdings nicht, was morgen kommt. Aber für uns sind die Dinge abgeschlossen. Das Denken, dem wir in der Bibel begegnen, ist ein anderes. Das ist eher wie ein Turm, der unten breit ist und er wird immer schmaler. Und da guckt einer von oben drauf. Man sieht also alle Etagen mit einem Blick. Deswegen können in der Bibel zum Beispiel Dinge beschrieben werden, die erst noch geschehen werden. Und zwar in einer Sprachform, die deutlich macht, im Grunde ist das schon passiert. Ja, Vorhersagen zum Beispiel. Das ist zwar in unserem modernen Denken, angeblich wissenschaftlich sage ich immer nur, ja gar nicht mehr drin. Es kann niemand die Zukunft vorhersagen. Doch, Gott kann das, weil der nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Das ist Ewigkeit. Der sieht es von oben. Er muss uns nicht sagen, was da noch kommt, um unser lineares Denken zu bedienen. Aber für ihn ist alles, was schon war, auch heute Wirklichkeit. Und davon ahnen wir zum Beispiel etwas, wenn wir mal an die Kindheit denken. Ich habe gerade ein Erlebnis erzählt. Das war für mich einschneidend. Das bewegt mich bis heute, dass ich mal meine Freunde verloren habe. Ich weiß auch, dass ich denen noch bis mindestens 25 Jahren wirklich hinterhergetrauert habe. Wir haben die dann auch mal besucht. Dann ist mein bester Freund mal mit seiner Familie in die Nähe meines dann bestehenden Wohnortes gezogen. Wir haben die besucht. Er war allerdings gar nicht da. Und man hätte die Freundschaft auch so nicht wieder aufnehmen können. 20 Jahre später. Es hat mich trotzdem bewegt und bewegt mich bis heute. Da ahnt man mal etwas davon, dass das Lineal auch vielleicht gar nicht unbedingt immer nur das Angemessene ist, auch wenn wir daran denken müssen. Aber insofern ist diese Frage eine herausfordernde Frage. Wie lange ist die Ewigkeit? Denn wir können das gar nicht so beschreiben, dass wir jetzt etwas in den Griff kriegen. Aber es eröffnet uns ein neues Denken, diese Frage zu stellen. Wir kommen zwar nicht mit, wir können uns hier aber beschenken lassen von Gott. Und das kommt als zweites, ich halte es für eine sehr wichtige Frage. Denn in der Bibel wird Ewigkeit auch dafür verwendet, also dieser Begriff dafür, um zu beschreiben, dass es jetzt eine Zeit gibt, eine Welt gibt und es wird einmal etwas anderes noch kommen. Die jenseitige Welt. Ob das jetzt mit unserem Begriff des Jenseits übereinstimmt, das wird man dann noch sehen. Da haben wir ja ganz bestimmte Vorstellungen mit. Was aber deutlich wird, ist, dass wir in der Menschheit zu allen Zeiten Vorstellungen davon finden, dass es weitergeht, wenn wir hier abtreten. In den meisten Kulturen, ob nun bei den Römern, bei den Mayas, bei den Ägyptern oder wenn wir die ganzen indischen Dinge oder asiatischen Sachen mit der Reinkarnation und so weiter betrachten, in den meisten Kulturen gibt es davon eine Idee. Bei den Ägyptern zum Beispiel hat man das ja auch einfach für eine Fortführung unseres Lebens hier gehalten. Deswegen mussten die Pharaonen ja mit möglichst viel Reichtum da bestückt werden in den Pyramiden, damit sie dann auch was haben. Die armen Leute brauchen ja nichts. Aber der Mensch denkt darüber nach und er sehnt sich. Es ist ja gar keine genüssliche Vorstellung, davon auszugehen, dass dieses Leben, und ich muss das meinen Fußballern auch immer wieder sagen, ja, gestern wurden die wieder gefoult, wo man denkt, sag mal, das kann auch wohl nicht wahr sein. Ich dachte, wir wollten hier Fußball spielen und nicht Karate zusammen da erleben. Und da muss ich ihnen immer wieder sagen, Leute, es ist ungerecht, ja. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, ihr könnt jammern oder ihr macht weiter. Sie haben dann weitergemacht und gewonnen. Das finde ich, sage ich jedem mal, das ist die beste Antwort darauf. Anders kann man eigentlich kaum antworten, denn sonst geht man ja vom Platz runter, wenn man irgendwas anderes macht auch. Und wir wollen das auch gar nicht. Soll diese Welt mit dieser Ungerechtigkeit, soll das etwa das Letzte gewesen sein? Mit dem ganzen Schmerz und dem Leiden. Das kann man sich eigentlich nur dann wünschen, wenn man gerade nicht so sehr davon betroffen ist. Wer ein bisschen genauer hinguckt, kommt doch vielleicht auf die Idee, ach, es wäre doch schön, wenn das irgendwann mal Gerechtigkeit gäbe. Wenn sich das nochmal auflöst, wenn es noch was anderes gibt. Clint Eastwood, der interessanterweise ansonsten sehr viele Dinge zu diesem Thema, irgendwie interessante Dinge sagt, hat mal gesagt, ich glaube nur an dieses eine Leben, in dem wir unsere Chancen nutzen sollten. Völlig richtig, dieses Leben will gefüllt werden. Nur womit? Wäre es nicht interessant zu wissen, worauf es denn später ankommt? Wir sehnen uns, wir Menschen, danach, dass unsere Seele zur Ruhe kommt, in heutiger Zeit ja besonders, nach Heimat, nach Angenommensein, nach Ausgeglichensein, nach Schönheit. Zum Ausdruck kam das in meiner Jugendzeit in dem Lied Forever Young von der Gruppe Alphaville. Dort wird gesungen, warum bleiben Sie nicht jung? Es ist so schwer, ohne Grund alt zu werden. Ich will nicht untergehen wie ein altes Pferd. Die Jugend ist wie Diamanten in der Sonne. Und Diamanten sind ewig. Für immer jung. Ich will für immer jung bleiben. Und dann kommt der Refrain. Den habe ich vollen Herzens mitgesungen. Und dabei eben entdeckt, der Mensch sehnt sich über sich selbst hinaus. Das kommt zum Beispiel zum Ausdruck im Buch des Predigers in der Bibel, wo dann geschrieben ist, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, also Gott. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Da ist vom Menschen die Rede. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Also die Ahnung davon, dass es Größeres gibt, dass es mehr gibt. Und ohne Gott stehen wir Menschen einfach nur vor dieser Grenze, sind in Raum und Zeit eingeschlossen und kommen da auch nicht raus. Unsere Welt ist vergänglich. Und zwar, weil wir Menschen uns von dem Ewigen gelöst haben. So können wir es am Anfang der Bibel schon lesen. Und nun kommt Gott in unsere Welt hinein, in seinem Sohn, der dann selbst einmal so betet: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dieses Erkennen ist ein ganz tiefer Ausdruck. Das hat nämlich mit vertrauensvoller und liebevoller Gemeinschaft zu tun. Ich wiederhole das in unserer Gemeinschaft hier immer wieder, weil ich möchte, dass man es, wenn ich mal irgendwann weggehe, dass wir das mitgenommen haben. Es geht um Lebensgemeinschaft mit Gott. Erkennen kommt von dem Wort Adam oder von dem Satz: Adam erkannte sein Weib. Das heißt, die haben miteinander geschlafen. Da ist liebevolle, vertrauensvolle Gemeinschaft gelebt worden. Und Jesus hat auch gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Die Frage nach der Ewigkeit ist also auch die Frage: Was kommt für dich eigentlich nach dieser Welt? Deshalb ist es drittens eine persönliche Frage. In Meersburg hängt an einem Haus eine Wanduhr. Am Bodensee ist das, ein Freund von mir lebt dort. Wie Schatten fliegt die goldene Zeit. Mensch, gedenk der Ewigkeit. Wie Schatten fliegt die goldene Zeit. Mensch, gedenk der Ewigkeit. Vielfach, und das hat ja Manfred Mees uns auch schon hineingenommen, verbinden ja viele mit dem Begriff Ewigkeit irgendwie so ein entweder negatives oder mindestens langweiliges Gähnen. Weil wir uns diese endlose Dauer nicht vorstellen können und wir möchten auch nicht vertröstet werden, wir wollen hier leben. Ja, völlig richtig. Unser Leben will hier und jetzt gestaltet werden. Sonst läuft es ja an uns vorbei. Wer will denn das Leben verpassen? Aber es geht eben gerade um Leben, wenn es um Ewigkeit geht. In der Bibel. Der ewige Gott, den uns die Bibel vorstellt, wird eben nicht als ein realitätsfremder Langeweiler vorgestellt, sondern als der Fachmann für Leben. Es geht um Lebensfülle in einer für uns nicht fassbaren Qualität. Deshalb ist in der Bibel der Begriff ewiges Leben nicht nur ein Begriff von endloser Dauer. Wie auch immer wir uns das vorzustellen haben, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Was ich mir vorstellen kann, ist, ich erlebe etwas Schönes und wünsche mir, das möge bitte nie vorbeigehen. Und es geht nicht vorbei. Das kann ich mir vorstellen. Gott ist die Quelle des Lebens. Und wenn das Leben in der tiefen, vertrauensvollen und liebevollen Lebensgemeinschaft mit Gott besteht, dann ist das eben ein Qualitätsbegriff. Und Qualität hat auch in unserer Welt ihren Preis. Diesen Preis, den höchsten, hat Gott in seinem Sohn Jesus Christus für uns bezahlt. Deshalb ist er gestorben. Damit wir diese Lebensqualität erfahren können. So wird das im Johannesevangelium geschrieben: Denn auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir haben es dann. Für den, der an Jesus glaubt, der sein Leben Jesus in die Hand gibt, der im Vertrauen auf Jesus jeden Tag mit ihm lebt, hat die Ewigkeit schon längst begonnen. Dann ist das nicht erst später. Wir haben es gerade gelesen, wer an Jesus glaubt, der wird vielleicht sterben, aber er kann nicht tot sein. Das heißt, nicht mehr vom Leben getrennt. Er wird dann übergehen, von Gott zum Leben auferweckt. Mit Jesus kam die Ewigkeit also auf unsere Erde. Wir haben sie aber nicht ohne diese Erde, solange wir hier sind. Wir leben immer noch unter ihren Bedingungen, mit all dem Leid und mit dem Schmerz. Aber wir können jederzeit im Kontakt mit Gott leben. Und das kann ich mir gut vorstellen, beziehungsweise erfahre es dann so. Und da ich Gott aber nicht sehen kann, muss ich mir das dann so übertragen, wenn ich meine Kinder erlebe. Wenn man sich ihnen mal ganz alleine widmet, mal kein Geschwisterkind dabei, dann sind die ja wie ausgewechselt. Ungeteilte Aufmerksamkeit von Mami oder Papi. Da kann man Sachen machen, von denen man sonst nur träumt. Und es gibt mal keinen Streit. Weil eben nicht gekämpft werden muss um die Aufmerksamkeit. Das ist für mich zum Beispiel Ewigkeit. Gott und ich sind zusammen. Und ich habe die ungeteilte Aufmerksamkeit des Vaters. Deshalb wird keiner ein Problem damit haben, wenn das nicht vorbeigeht. Weil das einfach nur herrlich ist. Ja, ob ich dann mit ihm Fußball spiele, wovon ich ja träume, oder was du dir darunter vorstellst, das bleibt dir überlassen. Vielleicht fragt er sogar, ich weiß es nicht, was wollen wir denn jetzt mal machen. Wobei, dann hängt es schon wieder an unseren Vorstellungen. Ich gehe davon aus, er zeigt mir viel Schöneres. Und wisst ihr, was das Großartige ist? Diese ungeteilte Aufmerksamkeit des Vaters kann ich als Kind Gottes schon jetzt genießen. Denn die Liebe, die er zu mir hat, die wird ja nicht dadurch aufgeteilt, dass er dich genauso liebt wie mich. Mich hat mal jemand gefragt, Matthias, Mensch, nun gib doch mal ehrlich zu, hast du nicht auch ein Lieblingskind? Nein, habe ich nicht. Ich muss mit jedem anders umgehen. Ja, und mal ist es mit dem einen mühsamer als mit dem anderen. Aber deswegen liebe ich die doch nicht unterschiedlich. Natürlich kann das passieren unter Menschen. Ich musste aber sagen, tut mir leid, das kann ich bei mir so nicht wahrnehmen, wenn ich es prüfe. Und deshalb ist die Liebe Gottes nicht weniger, nur weil er Milliarden Menschen liebt. Überhaupt nicht. Und das Großartige bei Gott ist, der kann sich mir so zuwenden und auch dir, als gäbe es niemand anderem. Und da muss er auch zwischen uns beiden sich nicht teilen. Der kann das, das kann ich als Vater nicht. Denn ich habe nicht für jeden Zeit. Nein. Gott hat auch keine Zeit. Gott ist ewig. Das ist das Großartige. Ja, und die Liebe, die ich zu Menschen habe, fordert von mir viel mehr, als Menschen von mir fordern können. Ich leide mitunter unter Forderungen, die Menschen an mich stellen. Und Dingen, denen ich gerecht werden soll. Und Sachen, die ich geschafft haben muss. Und wenn ich dann noch daran denke, dass ich die ich liebe, immer nicht gut genug behandle, dann kann es furchtbar werden. Und Gott nimmt uns so, wie wir sind und widmet sich uns mit ganzer Aufmerksamkeit, unabhängig davon, ob wir es geschafft haben oder nicht. Mensch, kannst du dir das vorstellen? So kannst du schon hier und jetzt leben. Gott macht sich da mit mir nichts vor und hat sich dann etwa getäuscht. Nein, es ist anders. Wir finden bei Gott in seiner Liebe alles, wonach wir uns sehnen und was wir brauchen. Und in der Ewigkeit, wenn es um die andere Welt geht, da wird dann das nicht mehr von Leid und Schmerz, von Tod und Trauer getrübt sein. Man kann sich schon jetzt darauf freuen. Das verändert das Leben. Ja, wenn ich so, gestern war es ja wieder, mich auf so ein Fußballspiel mit meinen Spielern da vorbereite. Also, die spielen einen tollen Fußball, finde ich. Da sind richtig tolle Jungs bei. Und auch das Mädchen spielt ganz toll. Und das macht einfach auch Spaß zuzugucken. Da freue ich mich schon tagelang drauf, auf dieses Spiel. Ja, und wenn man dann so in die Vorbereitung geht, dann könnte man ja denken, dann muss ich hier noch wieder die Kinder zum Aufwärmen begleiten und so. Ach, wie ist das alles mühsam. Geht mir überhaupt nicht so. Ich freue mich schon aufs Spiel. Ja, das geht alles irgendwie viel leichter. Gleich ist es soweit. So kann das Leben geschehen. Gott wird eines Tages dieser Welt ein Ende setzen und er möchte dich so gerne bei sich haben. Und wenn du das glaubst, dann wird dein Leben schon beflügelt davon, dass am Ende sowieso alles bestens wird, nicht nur gut. Und dann verliert auch vieles worunter wir wirklich leiden in dieser Welt, seinen Schrecken. In dem Film In Time, vielleicht hat ihn jemand gesehen, haben Leute eine Uhr eingebaut. Wenn die abläuft, sterben sie. Da wird der Reichtum nicht in Geld gemessen, sondern in Zeit, die man noch hat. Und dann kommt eines Tages ein reicher Mann in das Armenviertel oder in die arme Gegend. Das ist natürlich alles fein säuberlich abgeschottet, sonst gibt es ja da nur noch Terror und so. Und eigentlich darf man das gar nicht. Und er fällt auch sofort auf. Er wird dann auch sofort von irgendwelchen Banditen da wird er versucht auszunehmen. Und einer hilft ihm, davor diesen Banditen zu fliehen. Und dann kommt raus in dem Gespräch miteinander, dieser reiche Mann, der mit den Millionen Jahren, der hat eigentlich keine Lust mehr zu leben. Für ihn ging, und das beschreibe ich jetzt mal mit dieser Welt, das Leben in dieser Welt immer nur weiter. Und er hat keine Perspektive gehabt. So. Und dann sagt er so, ich könnte meine Zeit eigentlich auch verschenken. Deswegen wollte er sie da verschleudern unter den armen Leuten, hat da einen ausgegeben immer und so weiter, kostet ja alles Zeit. Also, wo was bei uns Geld kostet, kostet da alles Zeit. Naja, und dann tut ihm dieser arme Mann, der ihm da geholfen hat, leid, der hat seine Mutter verloren, weil der Bus mal wieder teurer wurde und sie es nicht rechtzeitig nach Hause geschafft hat, sodass sie noch ihre Zeit austauschen konnten. Und dann daran ist sie gestorben. Also da war die Armut wirklich zu greifen. Das ist ein tolles Bild, finde ich, für unsere Welt. Und dann schenkt dieser reiche Mann dem Armen seine ganze Zeit. Und schreibt in den Raum, in dem sie dann in so einem Fabrikgebäude waren, wo sie hingeflohen sind, schreibt er, ich meine ans Fenster, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, vergeude meine Zeit nicht. Vergeude meine Zeit nicht. Ich erinnere mich immer wieder daran. Gott hat mir auch gesagt, ich schenke dir Zeit. Ich freue mich auch schon auf die Ewigkeit mit dir. Aber wenn es jetzt darum geht, wie du hier und jetzt lebst, dann fang damit was Gutes an. Und das möchte ich dir auch sagen. Gott hat dich für die Ewigkeit geschaffen. Und hat dir diese Zeit gegeben. Glaub ihm das doch. Das verändert dein ganzes Leben.